Katrin Hartmann schrieb den aufrüttelnden Report aus kontrolliertem Raubbau. Untertitel: Wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren. In der letzten Sendung griffen wir bereits das Kapitel um Bill Gates auf, das ihm unerwartet seine Wohltäterrolle streitig macht. Heute wenden wir uns der gesamten Problematik zu. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe ruhen alle Hoffnungen auf der Green Economy, die das Wirtschaften nachhaltig und sozial machen soll. Elektroautos statt CO2-Schleudern, Biosprit statt Benzin, Aquakultur statt Überfischung. Dies alles subventioniert durch die Politik, unterstützt von Umweltschutzorganisationen, ausgezeichnet mit Nachhaltigkeitspreisen. Wirtschaftswachstum und überbordender Konsum, so die frohe Botschaft der sogenannten dritten industriellen Revolution, sind gut für die Welt, solange sie innovativ und intelligent gemacht sind. Die technikbegeisterte Mittelschicht hört das gern. Doch leider ist der Rohstoffhunger des grünen Kapitalismus riesig. Selbst für das nachhaltige Palmöl, das in Biodiesel und unzähligen Fertigprodukten steckt, werden Regenwälder gerodet und Menschen vertrieben, wie Katrin Hartmann in aufrüttelnden Reportagen aus Indonesien zeigt. Ebenfalls schockierend sind ihre Recherchen in Bangladesch. Garnelen aus Zuchtbecken werden mit Nachhaltigkeitssiegeln exportiert. Dafür wurden gegen den Willen der Bevölkerung Reisfelder und Mangrovenwälder zerstört. Um den eigenen Hunger zu bekämpfen, zwingt man den Bauern dort Gentechnik-Saatgut auf. Es handelt sich hier also um eine schonungslose Abrechnung mit der Illusion des grünen Wachstums, dem Zynismus von Wirtschaft, Politik und NGOs und unserem verschwenderischen Lebensstil. Wir haben also Armut, Hunger und Ausbeutung durch geförderte Organisationen. Aus dem Kapitel Nachwachsende Ressourcenarmut lesen wir Folgendes. In Matthias Holzhaus am Rand der Plantage bringt seine Frau Mita gerade die Kinder ins Bett, als drei Männer den Raum betreten. Herwin und Matthias haben Arbeiter aus der Plantage eingeladen. Sie wollen sie für die Gewerkschaft gewinnen. Bhakti, Edi und Hanif sind gekommen. Der vierte, Rio, hält sich am Türrahmen fest. Er ist der jüngste von allen, doch die anderen Männer müssen ihn stützen. Jetzt sehe ich, dass sein linkes Bein von der Hüfte abwärts weit nach innen verdreht ist. Er stöhnt leise auf, als er sich auf den Boden setzt. Ich habe starke Schmerzen jeden Tag, sagt Rio. Im April hatte der Lagerarbeiter einen Arbeitsunfall. Ein 50 Kilo schwerer Düngersack ist von einem 5 Meter hohen Regal auf ihn gefallen. Ich war bewusstlos. Meine Freunde haben mich in die Krankenstation gebracht. Aber dort habe ich nur Tabletten bekommen, erinnert er sich. Die Firma weigerte sich, für seinen Arbeitsunfall Verantwortung zu übernehmen. Dabei hätte Rio ohne großen Aufwand geheilt werden können. Er hatte sich schlicht das Hüftgelenk ausgekugelt. Doch weil er sich die Behandlung im Krankenhaus nicht leisten kann, schleppt er sich seit Monaten mit einem kaputten Bein, das unentwegt schmerzt, durchs Leben. Ich werde nie heiraten und eine Familie gründen, sagt er verzweifelt. Sagt verzweifelt der 23-Jährige, der eigentlich sein Leben noch vor sich haben sollte. Jeden Tag lässt ihn die Firma in der Krankenstation antanzen, vor einer Woche aber haben sie ihm nahegelegt, dass er kündigen soll. Arbeiten kann Rio ohnehin nicht mehr, doch wenn er kündigt, ist er auch noch obdachlos, denn bislang lebt er in einer der Baracken, die wir heute gesehen haben. Vier Erwachsene, 6 Kinder auf engstem Raum. Es ist ein Albtraum. Rio hofft, dass Herwin etwas für ihn tun kann. Das ist der Grund, warum er sich seinen Kollegen angeschlossen und hierher geschleppt hat. Auch Bhakti hofft das. Seine Mutter ist eine der beiden Frauen, die vom Krokodil getötet wurden. Die Firma habe ihm 50.000 Rupia für die Beerdigung gegeben. Das sind umgerechnet 3 Euro weniger als ein Tageslohn. Aber Bhakti will sich damit nicht zufrieden geben. Er will eine Entschädigung. Alle Arbeiter, die in der Hütte sitzen, leben in den fürchterlichen Baracken, von denen wir am Nachmittag von der Security verjagt wurden. Ich nutze die Gelegenheit, meine Fragen loszuwerden, die ich den Frauen nachmittags nicht stellen konnte. Die Männer erzählen, dass sie mindestens 2,4 Millionen Rupia, ca. 165 Euro, im Monat verdienen müssten, um davon leben zu können. Sie bekommen aber nur 1,5 Millionen Rupia, ca. 103 Euro, wenn es gut läuft. Aber das ist nicht ausgemacht. Das Unternehmen setzt ihnen ein Tagesziel. Wenn sie das nicht erreichen, wird ihnen der Lohn gekürzt. Wir müssen jeden Tag 60 Früchte ernten, sagt Hanni. 60 Früchte? Aber das ist ja mehr als eine Tonne, frage ich ungläubig. Das schafft doch kein Mensch. Nein, das schafft niemand alleine, sagt Eddie. Wir müssen unsere Frauen und Kinder dazu holen, damit sie uns helfen. 8 Jahre seien die Kinder, wenn sie zum ersten Mal mit auf die Plantage kämen, um ihren Vätern bei der Ernte zu helfen. Erinnerst du dich an den Jungen, den wir heute in der Plantage gesehen haben, der mit seinem Vater auf dem Motorrad saß? Fragt Herwin. Bei diesem Job handelt es sich sogar um gefährliche und ausbeuterische Kinderarbeit. Und die ist nicht nur laut RSPO-Kriterien verboten, sondern auch von der Regierung. Warum erhält eine Plantage das RSPO-Siegel, obwohl es dort gefährliche Kinderarbeit gibt, frage ich Herwin. Welche Kinderarbeit, erwidert Herwin und lacht sein Ernie-Lachen. Es gibt keine Kinderarbeit, jedenfalls nicht auf dem Papier. Die Frauen und Kinder werden ja nicht bezahlt, sie helfen den Männern doch freiwillig. So einfach ist es. Dieses perfide System der Zwangsarbeit sei auf Palmölplantagen üblich, sagt Herwin. Die Frauen und Kinder, die hier zu gefährlicher und unbezahlter Arbeit gezwungen werden, gehören zu den geschätzt 36 Millionen Sklaven, die es heute auf der Welt gibt. Das sind mehr als jemals zuvor in der Geschichte und ihre Zahl steigt rasant an. Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen finden am zweithäufigsten bei der Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse statt. Dazu gehören Lebensmittel wie Bananen, Ananas, Kakao, Kaffee, Tee und andere Cash Crops, die für den Export gedacht sind, Baumwolle und nachwachsende Ressourcen, aus denen Biosprit hergestellt wird. Armut und Hunger machen die Arbeiter so erpressbar, dass sie lebensgefährliche Jobs annehmen. Das riesige Reserveheer der Taglöhner und Landlosen, aus dem sich die Industrie jederzeit bedienen kann, macht den Rohstoff Palmöl konkurrenzlos billig. Armut und Ausbeutung sind keine unschönen Nebenwirkungen. Sie sind Geschäftsgrundlage und untrennbar mit dem Palmöl-Business verbunden. So überrascht es nicht, dass der industriedominierte runde Tisch keinen Übereifer an den Tag legt, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern und höhere Löhne zu fordern. Denn das würde nicht nur die Profite der Palmöl- und Konsumgüterkonzerne empfindlich stören, die Mitglied sind. Es würde womöglich auch die europäische Klimastrategie ins Wanken bringen, wenn das Öl plötzlich sehr viel teurer würde. Und so legitimiert der runde Tisch mit seinen Nachhaltigkeitssiegeln nicht nur Umweltzerstörung und Landgrabbing, sondern auch gesetzwidrige Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Menschenhandel und Körperverletzung. Armut und Hunger sind auch im grünen Kapitalismus die wichtigste nachwachsende Ressource. Bis hier. Es kommt noch schlimmer. Aus dem Kapitel Hungerbekämpfung mit grüner Gewalt zitieren wir: Genauso konsequent ignorierte die Bundesregierung den Protest der Bevölkerung gegen das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP. Fast eine halbe Million Protestunterschriften hatte die Organisation Compact gesammelt, doch Sigmar Gabriel nahm sie im Mai 2014 nicht entgegen. Demokratie, so scheint es, ist der Politik einfach nur noch lästig. Sie behandelt engagierte Bürger nicht einmal mehr wie erwachsene Menschen, sondern schickt sie wie aufmüpfige Kinder einfach ohne Abendessen ins Bett. Eine Landwirtschaft und Ernährung in der Hand multinationaler Großkonzerne, gefördert von Regierungen der Industrieländer und von Milliardärsstiftungen, ist etwas grundlegend anderes als demokratisch legitimierte landwirtschaftliche Selbstbestimmung, wie sie die Kleinbauern fordern. Sie wäre ein Schlüssel gegen Armut, Hunger und Klimawandel. Aber an ihr verdienen die Agrarkonzerne nichts. Mehr noch, sie würde die Macht der westlichen Eliten bedrohen. Auch Deutschlands Europapolitik ist beteiligt an den gravierenden Missständen in der Welt. Dazu noch ein kleiner Auszug. Wenn es so wäre, dass Firmen keine Zertifikate bekommen würden oder sie für ihren Betrug damit verklagt würden, und wenn auch den Abnehmern von illegalem Palmöl empfindliche Strafen drohen würden, dann wäre das womöglich eine Geschichte. Aber niemandem passiert irgendwas und die Politik streitet jede Schuld ab und verweist auf ihre löchrige Nachhaltigkeitsverordnung, sagt Inge Altemeyer. Wenige Wochen vor unserem Treffen in Hamburg lief ihr letzter Palmölbeitrag Biosprit, tödlicher Feind des Orang-Utan, im ZDF. Darin hatte sie sich auch mit dem Konzern Bumitama Agri beschäftigt und recherchiert, wie es Unternehmen schaffen, ihr illegales Produkt als nachhaltiges Palmöl nach Europa zu verkaufen. Denn der größte Witz im Palmölschmierentheater ist, dass selbst Palmöl, das gar nicht von zertifizierten Plantagen stammt, von der EU als nachhaltig akzeptiert wird. Kaum jemand wird die Brisanz dieses Buches gekannt haben, aber alle sollten es lesen, um sich mit diesen Inhalten, Informationen bekannt zu machen und zu beschäftigen. Das war heute wieder nur eine kleine Auswahl aus 400 Seiten des Buches von Katrin Hartmann, Aus kontrolliertem Raubbau, wie Politik und Wirtschaft das Klima anheizen, Natur vernichten und Armut produzieren. Das Buch erschien bei Blessing.